Morgen an den Alpen. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Rolf Beusen liest nun wieder aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Heute die zweite von 15 Folgen. Aus dem Leben der Gesine Crespa, so lautet der Untertitel des Buches, ohne Zweifel Jonssons Hauptwerk, der Brennspiegel seines gesamten Oeuvres. Doch blenden wir für einen Augenblick zurück, in das Jahr 1960. Auf einer Tagung der Gruppe 47, der die meisten namhaften westdeutschen Autoren angehörten, las damals auch der junge, erst 26-jährige Uwe Jonsson. Er las aus seinem Roman das dritte Buch über Achim. Und obwohl außer ihm auch Günter Grass, Siegfried Lenz, Jürgen Becker und Walter Höllerer neue Texte lasen, war es Jonssons Text, der den stärksten Eindruck hinterließ und die größten Irritationen hervorrief. Helmut Heißenbüttel schrieb damals: Gleich am ersten Vormittag sagte ein Kritiker, ich warte jetzt auf einen Text, der einfach anfängt. Es war einmal ein Mann, der hieß Eduard. Wartete er auf Goethe? Aber statt Goethe, so würde ich etwas überspitzt sagen, kam eben Uwe Jonsson. Darauf musste sich die Kritik einstellen. Es war Jonssons erster Auftritt auf dem damals repräsentativen Westdeutschen Literaturforum. Jonsson kam als Außenseiter, als literarischer Grenzgänger, der ein Jahr zuvor, 1959, die DDR verlassen und seinen Roman »Mutmaßungen über Jakob« publiziert hatte. Man erkannte sogleich, hier war eine Stimme, die Bedeutendes zu sagen hatte, eine sehr deutsche Stimme, heimatlich bis in die Regionalismen hinein. Und doch sprach sie von Ungewissheit, Zerrissenheit und Existenzangst, aber in einem Erzählduktus intensiver Ruhe, ja Langsamkeit. Das gilt besonders für Jonssons Hauptwerk »Jahrestage«, das zwischen 1970 und 1983 in vier Bänden erschien. Der Schriftsteller hatte sich seit Mitte der 60er Jahre in New York niedergelassen. Der amerikanische Hintergrund hat den Roman der Gesine Crespa stark mitgeprägt. Erzählt wird ein Jahr, 366 Tage. Jahrestage aus dem Leben dieser Gesine Crespa, Bankangestellte in New York, ledige Mutter einer 11-jährigen Tochter namens Marie. Dieser Tochter erzählt Gesine ihre Lebensgeschichte und zugleich die Geschichte ihrer Eltern. Beides wird erweitert, gleichsam zur Chronik eines Jahrhunderts, aber aus der Perspektive des New Yorker Jahres vom August 1967 bis zum August 1968. Gesine protokolliert ihre Erinnerungen auf Tonband, um sie zu bewahren, wie es heißt, für wenn ich tot bin. Ganz am Anfang steht die Geschichte der Eltern, Heinrich Crespa und Lisbeth Papenbruck. Heinrich Crespa, Gesines Vater, Schreiner vom Beruf, Sozialdemokrat, ist nach England emigriert, enttäuscht über die Politik seiner Partei. Dort arbeitet er in einer Tischlerei. Bei einem Besuch in Deutschland 1931 hat er Lisbeth Papenbruck kennengelernt und sie durch Entschlossenheit und Beharrlichkeit für sich als Ehefrau gewonnen, obwohl er in der Papenbruck-Familie etwas von oben herab angesehen wird als Arbeiter. Lisbeth folgt ihrem Mann nach England. Das bedeutet für sie ein großes Opfer. Da dauert für die Crespa, sagt sie ihrem Mann. Und von ihren weiteren Geschicken erzählt nun die gemeinsame, später geborene Tochter Gesine Crespa im Herbst des Jahres 1967 in New York. Gleichsam wie in einem Tagebuch der Erinnerung. Hören Sie wieder Rolf Beusen.
26. September 1967, Dienstag. Alt ist Crespa nicht geworden. Immer von neuem das weiche, weißgraue Licht über den auffällig grünen Baumpulks, da wo früher das Bruch war. Er war nicht mehr gut auf den Augen. Immer wieder der Geruch des ungeschwächten frischen Laubes mit dem Westwind. So viel kränkende Hoffnung. Jetzt war da ein brauner Fleck aus spillerigen Stangen in der Landschüssel. Und der Geruch von Moder, bis der Boden anfriert. Die Stadt war klein, wie vor Jahrzehnten. Er konnte sie abgehen, ihr Maß nehmen, Kinder ansehen. Die anderen waren ja tot. Vor Tagen war eine Mütze Schnee gefallen. Dass es lange gebraucht hätte zu einem Weiß, wäre es nicht versiegt. Vor dem Postamt von Jericho standen zwei Vierjährige und sammelten die Flocken in der Kappe des Größeren, zeigten den Vorübergehenden, auch Kresbal, Schnee. Das Stück Acker hinter der Milchbank, das seine Frau einmal den Garten genannt hatte, das wollte er noch einmal umgraben. Als seine Frau tot war, verrottete der Zaun, die Hühner fraßen den Garten auf und verscharrten ihn. Dann hatte er den Draht weggerissen. Man kann auch auf den Friedhof gehen, will man so viel als möglich ein letztes Mal tun. Aber er kannte die Frau nicht mehr. Jakob, den kannte er noch. Zu Jakobs Grab ging er. Mit Jakob unterhielt er sich. Na, Jakob? Und du? Ja, Kresperl. Süß, ich lieg hier zum Ansehen. Kreuz hat sich das Grab gerichtet als Ausstellung. Und nun führt er die Kunden immer zu mir und jedes Mal sagt er, so schön möchte ich auch mal liegen. Und dann kaufen sie. Be seeing you, Jakob. 27. September 1967, Mittwoch. Und die Ferien waren vorbei, was? Lisbeth Papenbrock? Und dass ihr niemand half. Und sie hatte die Worte nicht. Sie konnte ein Gespräch führen über John Galsworthy und Sir Thomas Beecham. Aber auf einen Schmortopf, ein Passiersieb, musste sie mit dem Finger zeigen. An jedem Abend ließ sie sich von Kresperl das Rezept für morgen aus Frieda Ihlefelds Hauskochbuch übersetzen. 9. Auflage im Verlag von Friedrich Bahn, Schwerin in Mecklenburg. Aber Kresperl hatte wenig Erfahrung mit dem Jargon der Kochkunst. Und ein Lexikon besaß er nicht. Ein Lexikon mussten sie auch noch kaufen. Sparen war das nicht. Und dann kam sie doch vom Einkaufen in die Werkstatt und fragte nach dem Wort für Semmelmehl. Sehr geniert vor den Gesellen, denen Kresperl dann das Gewünschte beschrieb, indem er die Herstellung erzählte und mit Gebärden andeutete. Und dann musste sie ihre Gewichte in die englischen umrechnen. Und in den Restaurants im Hotel war erwartet worden, dass sie nicht auf Sixpence sah. In Richmond wurde erwartet, dass sie auf den Penny achtete. Und Kresperl sah nicht, dass sie getröstet werden wollte. Kresperl kam vergnügt zu den Mahlzeiten heraufgestiegen und streckte die Beine lang unter den Tisch und lobte das Essen. Und sie sah etwas Neues an ihm. Er vermochte, seine Ohren zu verschließen. Was er nicht hören wollte, lief ab wie Wasser an seiner wachsamen, freundlichen Miene. Er sah sie an, er erbaute sich in den Mundwinkeln über den Anblick, er sah um ein winziges an ihren Augen vorbei, er hörte sie nicht klagen. Das hatte er nicht gemacht, als sie noch Lisbeth Papenbrock war. Auf die Art konnte sie einen Streit nicht bestehen. Nach dem ersten Streit über die Kirche setzte sie ihm das Essen hin, aß aber nicht mit ihm. Zwischen den Mahlzeiten ging sie aus dem Haus, um ihn zu strafen, weit weg in die Stadt. Sie fror vor dem fremden November. Und wenn sie doch zu Kresperl zurückging, meilenlang neben immer denselben Doppelhäusern, mit immer denselben mal eckigen, mal gewölbten Balkons, immer denselben lackierten Säulen unter den weißen und gelben Laternen, mit den Füßen im nassen Laub, war sie es nicht zufrieden, dass ihr die Christenpflicht vorschrieb, Kresperl zu verzeihen, Es fiel ihr schwer, das ihm zuliebe zu tun. Sie fühlte sich übervorteilt. Crespal dachte, es reicht, wenn einer sich mit Umarmen entschuldigt. Er ahnte auch nicht, wofür. 3. Oktober 1967, Dienstag. Emmy Kreutz, Friedhofsgärtners Gattin zu Jericho, schickt ihre Rechnung wie jeden Oktober. Sehr geehrte Frau Crespal, das Abdecken ihrer Grabstätten zum Winter macht je 6 Mark, einschließlich Bukett. Fällig ist außerdem die jährliche Gebühr für Dauerpflege, 3 Gräber à 20 Mark. Emmy Kreutz wünscht sich als Honorar ein Herrenpullover, Silastik, mit Rollkragen in Weinrot, Größe 48 bis 50, ein bügelfreies Oberhemd, Größe 43, und einen Herrenanorak, Größe 56, Nylon, gefüttert, nicht so kurz, die Farbe, wie Sie denken, Frau Crespal. Von diesen Waren kann Emmy Kreutz nur aus der Werbung im westdeutschen Fernsehen erfahren haben. Wer wird denn nun den weinroten Pullover tragen? Kreutz mit seinen 71 Jahren oder Jürgen, stellvertretender Befehlshaber im Militärbezirk Schwerin, Offizier der Ostdeutschen Armee und Gegner des westdeutschen Werbefernsehens? Womöglich will er das zur Ausgehuniform anziehen. Amalie Kreutz, die erste Frau, erhängte sich im Oktober 1945 in ihrem Schlafzimmer. Sie tat es am helllichten Tag zur Mittagszeit, vielleicht in der Hoffnung, sie würde noch rechtzeitig gefunden von den beiden Arbeitern, für die sie zu kochen hatte. Sie war im 3. Monat schwanger von irgendeinem der 11 Sowjetsoldaten, die sie im Gräfinnenwald vergewaltigt hatten. Das Gesuch des Bürgermeisters Crespal um eine Abtreibung wurde im Krankenhaus von Gnez und im Gesundheitsamt Schwerin zurückgewiesen. Und Crespal wurde von der Spionageabwehr der Roten Armee in Haft genommen. Nun hatte Amalie Kreutz Angst vor ihrem Mann, der noch in französischer Gefangenschaft lebte. Sie hatte Angst vor der öffentlichen Meinung Jerichos, die Kreutz hindern würde, ihr zu glauben. Begraben helfen hat sie Jakobs Mutter. 1950 nahm Kreutz eine seiner Arbeiterinnen zur Frau, Emmy Burbach aus Reichenberg in Schlesien, Witwe. Sie war 12 Jahre jünger als er und anfangs war er froh, dass sie ihm die Geschäftsführung abnahm. Früher setzte er über ihre Rechnungsbriefe an Crespals Tochter »Liebe Gesine« und darunter »Dein Erich Kreutz«. Jetzt steht da hochachtungsvoll »Emmy Kreutz«. 6. Oktober 1967, Freitag. Sie gab sich Mühe, unsere Lisbeth Crespal. Ihr war nichts verschwiegen worden. Crespal hatte sie vorbereitet. Er hatte sich als eine Art Werkmeister bezeichnet. Er war tatsächlich nichts Besseres als das. Es passte nicht für den Vorwurf, nach dem ihr zumute war. Er hatte ihr die Gegend am Gaswerk nicht beschrieben als respektabel. Und sie hatte sich abgefunden mit dem Gasometer, dessen Rosa jetzt bis zur Mitte in einem schmutzigen Braun überstrichen war und darüber in große Rostdreiecke aufgebrochen war. Sie war doch getroffen von dem Hochmut der Richmond and Twickenham Times, die sich darauf verließ, dass in dieser ärmlichen Umgebung wohl wenige protestieren würden gegen den widerlichen Anblick. Sie hatte nicht erwarten dürfen, dass die Bürger Richmonds sie in nachbarschaftlichen Verkehr ziehen würden. Ihr war nicht wohl dabei, nun tatsächlich allein zu sein, unter der mittleren Schicht, wenig über der unteren, Ausländerin obendrein. Crespal hatte ihr vorgeschlagen, kirchliche Veranstaltungen auszunutzen für Bekanntschaften. Sie hatte ihn wild angeschrien in ihrer Wut auf sich selbst, dass sie hier in Liturgie und Ritual nicht finden konnte. Nun fand sie grausam von ihm, dass er schon bei dem Wort Kirche aus dem Gespräch ausscherte. ohne Aufhebens und gutmütig, als sei hier nur für sie ein Raum ausgespart, den zu betreten ihm nicht zustand. Sie hatte, um diesen Streit aufzuheben, im Antiquariat Hiscoke in der Hill Street eine King-James-Bibel gekauft. Crespal hatte den Lederband aufgenommen und schweigend zurückgelegt und nicht angedeutet, ob er verstand, dass sie sich Mühe gab. Manchmal hätte sie ihn anfahren mögen: Du hast alles, was du wolltest, und erschrak vor der eigenen Antwort: Was ich wollte. Ihr war nicht geheuer, dass ihr solche Anfälle beikamen. Sie zögerte die Gänge zum Ausländeramt oft um Tage hinaus. Sie sah den Beamten nicht gern ihre beiden Pässe aufblättern wie etwas bald Ungültiges. So weit war sie noch nicht. Und Crespal sah nichts. Der ging mit ihr im strahlenden Juni auf die königliche Pferdeschau, stolz und zufrieden mit Lisbeth Papenbrock am Arm. Und so sahen sie aus auf dem Foto, das sie nach Deutschland schicken musste. Ein zuversichtliches, ein fröhliches Paar. Und nicht wie ihr war. Einmal sah sie Crespal durch eine offene Tür an einer Theke stehen. Ein Glas in der Hand, behaglich redend mit seinen Nachbarn. So ungestört, als brauchte er sie nicht. So weit entfernt, als werde sie ihn nie erreichen. Sie konnte ihm nicht einmal vorhalten, dass er zu viel Geld in die Kneipe trug. Sie konnte sich nicht beschweren, dass er sie warten ließ auf eine Schwangerschaft. Dafür fehlte einer Tochter von Papenbrocks die Sprache. Und nachdem sie ihm Kinder versprochen hatte, 4 Heinrich, hätte sie vorgezogen, dass es anfing. Sie hatte Angst vor den Schmerzen bei der Geburt. Da waren viele kleine Klagen, die sie mit Verstand und Gerechtigkeit nicht aussprechen konnte. Und sie war ratlos genug, einige davon aufzuschreiben, um sie zu einer späteren Zeit anzusehen, womöglich zu begreifen. Bei einem Sturm im August, 12. Freitagmorgen, mit gefährlichen Blitzschlägen und tropischem Regen, wurde sie den Gedanken an das Sterben nicht los und erschrak vor dem Gedanken, dass Crespal das versteckte Schulheft nach ihrem Tode finden könnte, und tat es heimlich in den Späneofen in der Werkstatt. Sie fasste immer neue Vorsätze und immer von Neuem geriet sie in Streit mit Crespal, fand nicht heraus, wandte sich wortlos ab und blieb für Tage gefangen in einem Schweigen, das sie vor den Arbeitern mit krampfiger Gesprächigkeit verdeckte. Aber allein mit Crespal und der Katze hätte sie nicht einmal die Katze harmlos anreden können. Crespal konnte das auch. Wortlos und blicklos neben ihr leben, nachdem Zureden mehrmals an ihr vorbeigegangen war, und was sie in solchen Auseinandersetzungen zusammenhielt, waren die eingeführten Zeiten für die Mahlzeiten, die Zeit für das Aufstehen und nur eine heikle, quecksilbrige Zeit für die Versöhnung. Und nicht ein Wort vorher. Auf die norddeutsche Art. »Das ist die norddeutsche Art«, sagt das Kind. »Das habe ich nicht geerbt«, sagt Marie, überzeugt und erlöst. 9. Oktober 1967, Montag. Und Lisbeth Crespal setzte an das Ende eines ausführlichen Briefes über Geschäftslage und Richmond Park und Kochrezepte ein knappes Postskriptum. Im März schrieb sie. Anfang März. Crespal will ein Mädchen. Und wenn ich recht bekomme, heißt der Junge Heinrich. Henry, meinst du? Henry, meine ich, Crespal. 11. Oktober 1967, Mittwoch. Die Briefe, die Crespal in diesem November 1932 aus Jericho bekam, waren von den Leuten aus Peter Wulfs Hinterzimmer. Frotzelnde Bemerkungen über ihr Bier und sein Eheglück. Dazu Geschichten, die Satz für Satz aus beiläufiger Erwähnung von Vornamen zusammenwuchsen. auch aus Ausschnitten von Zeitungen. Sie schrieben aber nicht von sich, sondern von den Kommunisten aus Gnez und Gadebusch, die sich mit nächtlichen Besuchen und Versammlungen wieder liebkind machen wollten. Aber diese Sozialdemokraten ohne Amt konnten denen den vorigen August nicht vergessen, als die Kommunisten zusammen mit den Nazis gegen die preußische Regierung gestimmt hatten. Da war doch von der Bonzenwirtschaft der Regierungssozis die Rede gewesen, nicht wahr? Nun wieder boten die ein Bündnis gegen die Nazis an. Da hatte die deutsche Sozialdemokratie ein anderes Gefühl für Würde. Kannst mal sehen. Die sind doch tief im Absaufen, Crespar. Sollen wir uns da reinziehen lassen? Der Anlass dieses politischen Kampfes in Jericho waren die Zigaretten einer Dresdner Firma Marke Trommler. Die Fabrik war mit den Nazis im Geschäft und legte jeder Packung das Bildnis eines nationalsozialistischen Politikers bei. Böhnhase, Tabakwarenhändler in der Stadtstraße, schräg gegenüber Papenbrocks Speicher, hatte die in gefälligen Stapeln an seinem Flammenspender liegen. Die Kommunisten hatten nun eine sozialdemokratische Vermittlung für die Marken ihrer eigenen Manufaktur in Berlin erbeten. Ohne Erfolg. Einer war darauf gekommen, Böhnhase in Person zu fragen. Böhnhase wollte die Sorte Kollektive nicht nehmen, weil er den Namen nicht verstand. Aber von Rote Sorte hatte er Probelieferungen bestellt und Böhnhase war DNVP, der ließ sich von Sozialdemokraten nichts sagen. Die Rote Sorte war beliebt geworden bei Landarbeitern und Bauern wegen des Anklangs an Kartoffeln und Rüben. Auf der Straße nach Rande war ein junger Schuster, eingeschriebenes Mitglied der Hitlerjugend, so kräftig verprügelt worden, dass er 3 Stunden brauchte, um zum Krankenhaus in Jericho zurückzukriechen. Der Oberlandjäger war in Urlaub und die Stadtpolizei erklärte sich für überlastet. Die Ritterschaft war einverstanden. Wer schwängert, soll auch schwören, sollte Klein Schulte gesagt haben. Und nicht im Hinterzimmer des Lübecker Hofs, sondern in einer Sitzung der Stadtverordneten, zu Protokoll. Dem Jungen, der immer noch festlag mit einem gebrochenen Arm, war unheimlich wegen des Märtyrerlärms, den die Ortsgruppe Jericho der NSDAP um ihn anstellte. Und als er sein Bild zum 2. Mal im Gnezer Tageblatt gesehen hatte, ließ er sich nachts an 2 Laken auf die Straße hinunter und verzog sich aus der Gegend. »Haben wir hier auch«, schrieb Crespar. »Faschisten nennen die sich hier. In Chelsea ist ihr Hauptquartier, mit Wachen vor der Tür und Truppentransportwagen auf dem Hof. Freikorps spielen die. Aber totschlagen dürfen sie, glaube ich, noch nicht. Schreib mal«, dann schreiben wir uns.
16. Oktober 1967, Montag. Crespar war sich nichts vermutend gewesen. Er hatte Lisbeth Papenbrock eingewöhnt geglaubt in Richmond, in England. Wenn sie neuerdings das Telefon hörte, sah sie sich nicht mehr nach ihm um, sondern griff fast unbedenklich zu und schlug sich durch das ganze Gespräch mit nahezu keinem Missverständnis in der fremden Sprache. Ihr war Englisch unterlaufen in deutschen Sätzen.
»Aber that's a full-time job«, hatte sie harmlos gesagt und erst an Crespars unverhofftem Aufblicken die Mischung bemerkt. »Oder nicht?«, sagte sie mit schrägem Kopf, geniert und spöttisch, damit er das Versehen nicht in Worte brachte.
In solchen Augenblicken glaubte er zu denken, was sie dachte. Er hatte sie im Royalty Cinema heimlich beobachtet, während Buster Keaton in Speakeasily sich von einem Universitätsprofessor für griechische Mythologie zum Manager einer Operettentruppe mauserte. Er hatte auf ihr stilles, unterrichtetes Lachen vertraut. Sie hatte sich zureden lassen, damit sie mitging zum Weihnachtsfest des Anglo-German Circle von Richmond im Bahnhofshotel. Sie hatte das Absingen der deutschen Weihnachtslieder von der stillen Nacht bis zur Anrede an den Tannenbaum über sich ergehen lassen wie etwas Lästiges. Und sie hatte zum Aufbruch gedrängt,
als das neue Vereinsmitglied Weihnachtsmann mit seinem Sack auftrat, so dass die Präsidentin Mrs. Allen das Geschenk für Mrs. Crespal, eine Kinderklappe aus Celluloid, mit der Post nachschicken musste. Er hatte verstanden, sie bedürfe des Deutschen nun weniger. Er hatte sich verlassen auf ihre Aufmerksamkeit für die Angelegenheiten von Richmond. Der Dezember 1932 war ungewöhnlich warm gewesen, mit viel Sonnenschein. Und von allen ihren Spaziergängen hatte sie etwas aus der Stadt zurückgebracht. Nicht Heimweh nach Jericho. Als das Kaufhaus Wright Brothers in der George Street sich die oberen Fenster mit einem Ausverkaufsschild zustellte, weil das prächtige Eckgebäude umgebaut wurde, neu versehen mit elektrischen Personenaufzügen und einem neuen Teerestaurant, rief Mrs. Crespal die Nummer Richmond 3601 an und ließ sich zu dem Sonderpreis die Kinderausstattung zurücklegen, die sie vor dem Einsetzen des Gedränges in Augenschein genommen hatte. Nun war alles verabredet. Eine Klinik, ein Arzt und eine Hilfe für den Haushalt vom 10. Februar 1933 an. Eine diplomierte Säuglingsschwester, die zudem sich auf Kochen verstand. Crespal hatte sagen hören, dass Väter beim ersten Mal sich lächerlich benehmen, und er achtete also darauf, ob er seine Frau zum Lachen brachte, wenn er sie nichts Schweres anfassen ließ oder ihr Essen nach den Vorschriften des Arztes überwachte. Er brachte sie nicht zum Lachen. Manchmal schien sie nicht ihn zu hören, sondern schon das Kind unter ihren gefalteten Händen. Aber die Schweigekrämpfe waren seit dem Herbst ausgeblieben. Es kam öfter vor, dass er für sich dachte, es wird gut gehen. Einmal im Januar traf er sie in einer Seitenstraße der George Street. Damm und Bürgersteige waren fast unbegangen. Sie hätte ihn näher kommen sehen können. Sie ging langsam mit abgesetzten Schritten, eine Hand auf der Hüfte, und sah nicht vor sich hin, sondern an den Häusern empor. Es sah aus, als suche sie etwas über den angeberisch verzierten und bekuppelten Mansarden. Sie hielt ihr Gesicht fast unbeweglich. Ihre Haut war kalt und gerötet vom Wind. Ihr Blick war sonderbar klar, zeigte keinen Gedanken. Sie ging an ihm vorbei, obwohl er stehen geblieben war. Bei einer Wahl zwischen ihr und dem Kind hätte er sich gegen das Kind entschieden. Dann, Ende Januar, bat sie ihn bei Moxon Salt und Company in der Regent Street anzurufen. Es war die Vertretung des norddeutschen Lloyd. Und sie wollte eine Schiffskarte nach Hamburg. Crespal war so wenig auf der Hut, dass er fast sofort geantwortet hätte. Dann sah er, dass sie sich auf den Streit vorbereitet hatte, wie auf eine Arbeit. Und dass sie beliebig lange sitzen würde wie jetzt. Ein wenig krumm, mit den Unterarmen auf den Knien, den Bauch abstützend, ergeben und unbeugsam. Er sagte vorsichtig, »Du kannst nicht beides haben. Ein Kind bei dir zu Hause und mich auch in Jericho.« Und sie sagte nicht unfreundlich, »Was geht dich das Kind an, Crespal?« Und darum bin ich in Jericho geboren. Würdest du es erheblich vorziehen, geboren zu sein in Richmond, sagt das Kind, sagt Marie, und das ist nun ihr Deutsch. Sie sitzt vor ihrem Abendessen, die Fäuste und das Kinn gestemmt, sehr neugierig. Das will ich dir sagen, und dass ich da aufgewachsen wäre und hätte England nie verlassen. Das verstehe ich nicht. Ach so, na ja. Entschuldige.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Rolf Beusen las die zweite Folge aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Guten Abend, willkommen zu Play Jazz. Am Mikrofon ist Jumoke Olusanmi. Die Klosterruine Eldena im Greifswald hat eine bewegte Kulturgeschichte. Im 19. Jahrhundert wurden die verfallenen Gemäuer durch die Gemälde des deutschen Malers Caspar David Friedrich zum weltberühmten Denkmal der deutschen Romantik. Heute verbindet man die Klosterruine mit Jazzmusik. 1981 versammelten sich zum ersten Mal hier Jazzliebhaber aus ganz Deutschland. Seitdem finden dort jedes Jahr, am ersten Wochenende im Juli, die Eldena Jazz Evenings statt. Zunächst war das Festival Treffpunkt für etablierte Größen aus Ost- und Westdeutschland. Seit dem Fall der Mauer kommen auch internationale Gäste. Im letzten Jahr war es dann am 30. Juni und 1. Juli wieder soweit für die 42. Eldena Jazz Evenings. In einem romantischen Setting unter freiem Himmel und zwischen malerisch verwitterten Mauern kamen aufstrebende Formationen aus dem In- und Ausland zusammen. Der deutsche Schlagzeuger Jonas Sorgenfrei hat das Festival gemeinsam mit seinem Quartett eröffnet. Jonas Sorgenfrei ist 1993 in Bayern geboren, begann schon im Kindergartenalter Schlagzeug zu spielen, hat in Würzburg, Nürnberg und New York studiert und zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewonnen. 2020 erschien sein Debüt Elephants Marching On. Den Titel kann man auch auf metaphorische Weise verstehen. Angesichts der damals hochaktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen einer Pandemie, den Widrigkeiten des Lebens, mit der Dickhäutigkeit eines Elefanten zu begegnen. 2 Jahre später, 2022, veröffentlichte Sorgenfrei sein 2. Album, Moods. Hier werden zum Teil sehr widersprüchliche Stimmungen einfühlsam erkundet. Das Album zeichnet sich durch anspruchsvolle Kompositionen aus, die geschickt zwischen ausnotierten und frei improvisierten Passagen changieren. Bei den Eldena Jazz Evenings 2023 hat Jonas Sorgenfrei Stücke seiner beiden Alben Elephants Marching On und Moods neu interpretiert. Wir hören zu Beginn State of Affairs. Alle weiteren Songs kündigt Jonas Sorgenfrei dann selbst sehr charmant an.